Studieren heute das Buch Hiob. Wir kommen jetzt zu einem neuen Abschnitt in unserem Studium durch die Bibel durch, durch das Alte Testament, in unserem Überblick. Bis jetzt haben wir die historischen Bücher durchgenommen. Und jetzt sind wir praktisch am Ende von dieser Geschichte im Alten Testament. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt von Büchern und das sind die poetischen Bücher. Und das Buch Hiob ist das erste davon. Hiob und Psalmen und es geht dann bis weiter zu den Büchern von Salomo. Hiob ist wahrscheinlich das älteste Buch in der Bibel. Es gibt natürlich Bücher, Genesis, 1. Mose, die Ereignisse beschreiben, die älter sind als das, was sich im Buch Hiob abspielt, die Schöpfung und so weiter. Aber Hiob ist das älteste Buch. Das Buch Hiob spielt wahrscheinlich in der Zeit Abrahams, etwa 2000 vor Christus. Und es ist ein wichtiges Buch. Es diskutiert oder handelt von einer der wichtigsten Fragen, einer der aktuellsten, grundlegendsten Fragen, die wir Menschen haben. Und das ist die Frage, warum gibt es Leid? Warum lässt Gott Schwierigkeiten zu in meinem Leben? Besonders für die, die gerecht sind, für seine Kinder auch. Warum müssen gerechte Menschen leiden? Wenn Gott ein guter Gott ist, wenn Gott ein allmächtiger Gott ist. Warum ist das so? Und so, obwohl es ein altes Buch ist, ist es ein hochaktuelles Buch. Weil wir haben heute noch immer dieselbe Frage, dasselbe Problem wie diese Menschen vor 4000 Jahren. Die Menschen haben sich nicht verändert. Sind dieselben vor 2000 nach Christus wie 2000 vor Christus. Und wir werden sehen, Gott beantwortet diese Frage nicht vollständig. Er gibt uns einige Antworten in Bezug, was sein Sinn ist, was er damit bezwecken will, mit Schwierigkeiten in unserem Leben. Aber er gibt uns keine vollständige Antwort. Und er gibt uns letztendlich eine andere Antwort, als wir erwarten würden. Er sagt uns, ich bin die Antwort. Ich selbst, vertraue mir. Schau auf mich, den Allmächtigen, den souveränen Gott. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die werden wir nie vollständig verstehen. Gott hat gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht, oder eure Wege sind nicht meine Wege. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir Gott verstehen könnten, dann wäre nicht Gott. Philipps hat gesagt, aber wenn Gott klein genug ist, dass ich ihn verstehen kann, dann ist er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Wenn wir Gott verstehen könnten, wenn wir alles kapieren würden, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre es nicht wert, dass wir ihn anbeten. Und so, wir verstehen nicht alles in unserem Leben. Und Gott gibt uns halt Antworten auf alles in unserem Leben. Aber Gott hat es nie von uns verlangt. Gott hat es nie von uns erwartet. Das war nie seine Absicht, dass wir alles wissen. Aber wir können eine Sache können wir hundertprozentig wissen. Und die ist, dass Gott mich liebt. Warum können wir es wissen, wenn wir aufs Kreuz schauen? Da hat Gott uns das bewiesen. Wie sehr er uns liebt, als er meine Sünde und deine Sünde getragen hat, als er diesen großen Preis bezahlt hat. Nicht Gold und Silber, sondern das kostbare Blut von Jesus Christus, um mich zu erlösen und mich frei zu kaufen. Kann ich mir hundertprozentig sicher sein. Entschuldigung. Dass Gott mich liebt. Vers 1. Es war ein reicher Mann. Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Hiob war ein guter Mann. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Er war ein rechtschaffener Mann, sagt uns das Wort. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannten Rindern und 500 Eselinnen und sein Gesinde war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. War der reichste Mann in seinem Land, war Der Bill Gates seiner Zeit. Und er war darüber hinaus noch gottesfürchtig und er war ein guter Mann. Vers 4. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten. Der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls herumgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Hatte eine große Familie, 7 Söhne, 3 Töchter. Und das waren so Partymonster. Die haben jeden Tag gefeiert, miteinander gegessen. Und Hiob war ein Vorbild im Glauben, ein vorbildlicher Mann. Er war ein guter Vater. Er ist jeden Tag, er ist früher aufgestanden, hat gebetet für seine Kinder. Jetzt werden wir Einblick bekommen in die geistliche Welt hier. Was da vor sich geht, im Himmel. Und das ist ein Schlüssel für das Verständnis dieses Buches. Wir lernen viel über geistlichen Kampf. Es geschah eines Tages, Vers 6, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Söhne Gottes sind Engel. Sowohl die guten Engel als auch die gefallenen Engel, also Dämonen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Satan war natürlich einer der höchsten Engel. Viele glauben, er war sozusagen der Lobpreisleiter im Himmel. Aber er hat rebelliert gegen Gott, hat gesagt, ich will sein wie Gott. Ist stolz geworden. Und er hat rebelliert und ein Drittel der Engel haben mit ihm rebelliert. Und er ist gefallen. Vers 7, und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Das Erste, was wir lernen können, ist, dass Satan Zutritt hat zum Himmel. Wir wissen, eines Tages wird in die Hölle geworfen werden, in den Feuersee. Aber jetzt zur Zeit hat Satan Zutritt zum Himmel. Und er klagt uns an, werden wir lernen. Aber ich glaube, diese Engel, diese Dämonen kommen hier vor Gott und sie müssen Rechenschaft ablegen. Satan kommt hier nicht in die Gegenwart Gottes, weil er so gerne dort ist. Ich glaube das nicht. Wir sehen in der Bibel, dass die Dämonen fliehen, wenn Jesus gekommen ist. Die gesagt haben, oh, willst du uns vor unserer Zeit quälen? Ich glaube, sie müssen hier Rechenschaft ablegen vor ihm. Sie sind ihm verantwortlich. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Satan wird auch der Fürst dieser Welt genannt. In der zweiten Chronik im Kapitel 16 haben wir gelernt, dass die Augen des Herrn die Erde durchlaufen, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und im 1. Petrus sagt uns der Petrus, euer Widersacher der Teufel. Der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also Gott durchstreift seine Augen, durchwandert die Erde, versucht ihn will ihn am beistehen, deren Herz auf ihn gerichtet ist, aber auch der Teufel geht umher und versucht ihn zu verschlingen, wen er kann. Satan ist nicht allgegenwärtig, das ist auch was wir lernen können. Satan ist ein Geschöpf, er ist nicht Gott. Gott ist der Einzige, der allgegenwärtig sein kann, der überall gleichzeitig sein kann. Satan kann das nicht. Wenn Satan in Afrika ist, wenn man so sagen will, gerade, dann kann er nicht hier sein, in Darmstadt. Er hat seine kleinen Freunde, die Dämonen, die ihm helfen, aber Satan ist nicht allgegenwärtig. Wir sagen so oft, ah, Satan versucht mich oder Satan greift mich an. Ja, vielleicht, aber er kann nur an einem Ort gleichzeitig sein. Er ist ein Geschöpf, er ist nicht Gott. Vers 8, und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidend. Dieses Wort Acht haben bedeutet so viel wie Auskundschaften, beobachten. Sieh, der Satan ist auch nicht allwissend. Das ist auch nur eine Eigenschaft, die Gott hat. Gott weiß alles, Satan weiß nicht alles. Satan kann nicht unsere Gedanken lesen. Aber er kann uns Auskunft schaffen, das ist, was er tut. Und seine Engel. Er beobachtet uns. Und er beobachtet unser Leben, unsere Taten, unsere Schwachheiten. Beobachtet unser Leben und schaut, wo sind seine, wo sind ihre Schwachheiten, wo kann ich sie versuchen. Und der Herr sagt ihm hier, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, hast du meinen Knecht Hiob ausgekundschaftet, beobachtet? Bist du auf den Hiob aus, Satan, weil niemand so ist wie er? Und Gott fragt den Satan nicht Fragen, weil er es nicht weiß, was er getan hat. Gott ist allwissend. Gott will ein Bekenntnis von ihm haben. Genauso wie er zu Adam im Garten sagt, Adam, wo bist du? Gott wusste natürlich, wo er ist, aber er wollte ein Bekenntnis haben. Vers 9. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagt, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Offenbarung 7,10 sagt uns, dass Satan der Verkläger der Brüder ist, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagt. Und was sagt er? Er sagt, der Hiob liebt dich nur, der Hiob folgt dir nur nach, weil es ihm so gut geht. Weil du ihn segnest. Es ist interessant, er stellt unsere Liebe für Gott in Frage. Er kommt zu uns, nicht wahr? Und er stellt Gottes Liebe für uns in Frage. Er liebt Gott dich wirklich? Warum lässt er das zu in deinem Leben? Wenn er dich liebt. Oder andersrum, er sagt, ach, du hast gesündigt, du bist hingefallen, hast Mist gebaut, glaubst du, dass Gott dich noch annehmen wird, dass Gott dich noch lieben wird? Und interessanterweise tut er dasselbe auch vor Gott, nur umgekehrt. Kommt vor Gott und sagt, hey, ist ein Hiob, ja. Lieb dich doch nur, der folgt dir doch nur nach, weil du ihn segnest. Aus Eigennutz, aus selbstsüchtigen Motiven, da ist keine wirkliche Hingabe da. Er liebt dich nicht, er liebt dich nur selbst. Und Satan tut es auch mit uns. Er ist der Verkläger der Brüder, der Tag und Nacht uns verklagt. Gott sei Dank haben wir einen Anwalt vor Gott und das ist Jesus, der für uns eintritt. Und er sagt, hey, ich habe den Preis bezahlt. Lies mal weiter. Er sagt, strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn voran. Wir können hier lernen, dass die Macht von Satan, seine Autorität, begrenzt ist. Er kann nicht mehr tun, als Gott zulässt. Im Vers 10 steht hier, dass Gott den Hiob umhegt hat. Ein Schutz. Gott hält seine schützende Hand über uns. Er ist unser Schutz. David sagt, Gott ist meine Festung. Er ist derjenige, der uns beschützt. Und Satan kann nur so weit zerstören oder angreifen, soweit Gott es erlaubt. Er muss zu Gott kommen, er muss Gott um Erlaubnis fragen vorher. Und es gibt eine Zuversicht. Das tröstet mich, weil ich weiß, dass mir nichts geschehen kann, was nicht über den Schreibtisch meines Vaters gegangen ist, sozusagen. Was er nicht zugelassen hat. Und Satan ist wirklich nur ein, und seine Freunde sind wirklich nur ein Werkzeug. In der Hand meines Vaters, der mich liebt. Und wie gesagt, das ist was wir hundertprozentig wissen können. So können wir wissen, dass der Vater uns liebt. Weil er in Jesus Mensch geworden ist. Weil er für uns gestorben ist. Um uns zu erlösen. Ja, die Hand, die uns in seinen Händen hält, dass sie im Baden brennt. Jesus ist für uns gestorben. Und so, wenn wir deswegen ist es wichtig, dass wir Abendmahl feiern, dass wir uns erinnern. Jesus hat gesagt, erinnert euch dran, denkt dran, was ich für euch getan habe. Und Gott lässt Leid, Gott lässt schwierige Dinge, Zerstörung zu in meinem Leben. Aber wir müssen das sehen, Leid ist ein Werkzeug in Gottes Händen, um mich zu formen und zu meinem Guten. Und damit ich meine Liebe ihm beweisen kann. Werden wir sehen. Vers 13. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, Feuer fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und unter den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, die Chaldeer hatten drei Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während der noch redete, da kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich war binnen kommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme können geistliche Ursachen haben. Satan kann dahinter sein. Wir lernen hier auch, dass Satan diese Erlaubnis, diesen Freiraum, den er von Gott hat, bis zum Letzten nutzt. Er zerstört, so weit er gehen kann. So weit geht er. Wenn Gott seine Hand nicht über uns halten würde, seinen Schutz, dann, glaube ich, wären wir auf der Stelle tot. Satan wird uns total zerstören. Hiob hat hier alles seine Habe. Alles. Seine Kinder verloren an einem Tag, von einem Augenblick zum nächsten. Vom reichsten Mann der Welt. Alles weg. Was tut er? Vers 20, und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. All dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. So. Was für ein Mann der Hiob war. Alles verloren. Besitz, Familie, Kinder. Und er betet an. Er fängt nicht an zu fluchen, er fängt nicht an sich zu beschweren, er fängt nicht an sich zu betrinken. Er betet an. Er legt Gott nichts Anstößiges zur Last, heißt es hier. Wie schnell beschuldigen wir Gott? Oder legen wir Gott Anstößiges zur Last? Sagen, ach Gott, warum ist das passiert in meinem Leben? Ist irgendein Idiot in mein Auto reingefahren und jetzt habe ich eine Delle. Ah, oder wieso krieg ich das nicht? Oder mir tut das Kreuz weh und ich beschwere mich. Oder er oder sie ist so gemein zu mir und bekomme nicht die Anerkennung, die mir gebührt. Gott, wo bist du? Was machst du in meinem Leben? Siehst du nicht? Aber schaut euch den Hiob an. Hiob hat alles verloren. Und er betet an. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mich überführt es. Und Hiob kannte nicht mal die Ursache. Er hatte keine Ahnung, warum das alles passiert. Wir haben es ja viel besser. Wir können die ersten beiden Kapitel lesen im Buch Hiob. Hiob konnte das nicht. Kapitel 2. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und der Herr sprach zum Satan, von woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann, so rechtschaffen und so redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ohne Grund. ihn ohne Grund zu verschlingen. Gott sieht genau, was vor sich gegangen ist. Das ist auch was, was mich tröstet. Gott sieht, Gott kennt, weiß um unsere Situation, er ist besorgt um uns, er kümmert sich um uns. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, sei dir dessen bewusst. Gott weiß es. Gott ist bei dir. Er sieht ihn. Vers 4, da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, Haut für Haut. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Jeder ist sich selbst am wichtigsten. Das eigene Überleben ist ein ganz starker Trieb, eine ganz starke Motivation. Und Satan sagt, hey, lass mich ihn selbst anrühren, seine Gesundheit. Und dann schau, ob er dich noch immer liebt. Und ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Vers 6, da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand. Okay. Nur schone sein Leben, setzt ihm wieder eine Grenze. Und Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und sterb. Wissen wir, warum Satan seine Frau nicht getötet hat? Vers 10, er aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollen wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ich glaube, wir müssen es seiner Frau zugute halten. Sie hat es wahrscheinlich aus Mitleid gesagt. Hat sich gedacht, ah, es ist so furchtbar, ich kann es mit ansehen. Der Hiob ist da gesessen mit diesen Beulen, wir wissen nicht genau, was es war, vielleicht eine Art von Lepra oder was. Und hat sich gekatzt mit einer Tonscherbe, dass dieses Eiter, dieses Zeug rausfließen kann. Eklig. Furchtbarer Anblick. Und ich denke, seine Frau konnte das nicht mehr mit ansehen, dieses Leid. Und ich glaube, ihr Gedanke war, sie hat gesagt, hey, verfluch du Gott, dann wird Gott dich töten und du musst nicht mehr leiden. Aber Hiob sagt, du redest wie eine Törin. Deine Reaktion, die ist zwar emotional verständlich, du redest aus deinen Emotionen raus, aber ist nicht logisch, ist nicht richtig. Das ist ein gottloser Art. Außerdem ist es ein falsches Gottesbild. Hiob sagt, sollte ich nicht an Gott festhalten, ihm treu bleiben, auch in schwierigen Zeiten, nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den schwierigen, wo ich die nicht verstehe. Wir sehen hier einen Mann, der alles verloren hat, seinen Besitz, seine Familie, seine Gesundheit, sogar die Unterstützung seiner Frau, den Rückhalt seiner Frau. Später werden wir sehen, dass der Hiob an seinem Leben verzweifelt, dass er sagt, ah, ich wünschte, ich wäre nie geboren worden. Und dass er sogar Gottes Güte in Frage stellt. Ein Mann, der nackt ist vor Gott. Seine Seele nackt vor Gott ist. Und wieder erinnert euch dran, er konnte die ersten beiden Kapitel nicht lesen. Hiob wusste nicht warum. Wir sind gesegnet, wir wissen warum. Als Satan wird dasselbe auch in unserem Leben probieren. Er wird zu Gott kommen und sagen, jeder, Günther oder die Anne oder so und so, wird dich nicht lieben, wird dir nicht mehr nachfolgen, wenn du sein Auto abrührst. Mein Auto wäre kein Problem. Es ist schon fast hinüber. Oder nimm sein Haus weg. Oder ein Kind oder ein Partner oder ein Menschen, der ihm wichtig ist. Oder nimm seinen Job weg. Nimm seine Gesundheit weg. Oder bring Probleme in irgendeine Beziehung hinein. Oder lass einen Wunsch unerfüllt. Und wenn wir sehen, er oder sie wird dich nicht mehr lieben, wird. Er darf dich pfeifen. Folgen dir nur nach, weil du sie segnest. Und Gott lässt diese Prüfungen zu. Gott sagt, okay. Und unser Leben wird hier zu einem Schlachtfeld in einer gewissen Weise in diesem geistlichen Kampf, in dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan. Und der ganze Himmel beobachtet uns. Wir haben die Gelegenheit, Gott Ehre zu bringen und Freude zu bringen. Wenn ich an Gott festhalte, wenn ich auf ihn vertraue, wenn ich mich demütig seiner Autorität unterwerfe. Und wenn ich sage, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Ich folge dir trotzdem, ich bete dich trotzdem an. Dann bringt es Satan zum Schweigen. Wir sehen keine Anschuldigungen mehr, keine dritte Runde hier. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir ihn anbeten in schwierigen Zeiten, dann bringt das die Anschuldigungen Satans zum Schweigen. Und es ist ein Zeugnis für Jesus. Wie gesagt, Paulus spricht von der Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Unsichtbare Welt, Engel beobachten uns. Menschen um uns herum beobachten uns. Und wirklich, gerade wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen, da sind wir ein Zeugnis. Wenn es uns gut geht, wenn der Herr uns segnet, dann werden die Leute höchstens neidig. Aber wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen und die Menschen sehen, wie wir an Gott festhalten, wie wir trotzdem auf ihn vertrauen, und wie Gott uns durchträgt, dann schauen die Leute, dann werden sie aufmerksam, sagen, hey, ich möchte das, was du hast. Und Gott gebraucht es in meinem Leben. Wir werden es noch später sehen. Gott verwendet alles zum Guten. Wenn wir in den Himmel kommen, wir werden nicht sagen, oh schade. Schade, dass ich da durchgehen musste. Es war umsonst oder so. Und wir werden sagen, Vater, danke. Danke, dass ich so ein Schlachtfeld sein durfte in diesem geistlichen Kampf. Für dich, dass ich einen Unterschied machen durfte. Für dich in meinem Leben. Und wirklich in Dingen, die ich noch gar nicht wirklich verstehe. Aber wenn wir in den Himmel kommen, werden wir verstehen und wir werden sehen. Die Frucht sehen. Und der Vater wird uns dafür belohnen. Das dürfen wir wissen. Unser Leben, unser Leiden hat eine kosmische Bedeutung. Eine ewige Bedeutung. Es ist nicht vergeblich. Sondern es bringt Frucht in unserem Leben. Und wir können einen Unterschied machen für Gott. In ewigen Dingen. Und so, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, dann lasst uns Satan zum Schweigen bringen. Und Gott Ehre bringen, indem wir ihm vertrauen und ihn anbeten. Egal was passiert. Vers 11, jetzt kommen drei Freunde zu Hiob. Und Hiob wird einige hitzige Auseinandersetzungen mit ihnen haben. Und sie werden einige Dinge sagen, die nicht richtig sind. Aber ich glaube, wir müssen diesen drei Freunden eins zugute halten, dass sie gekommen sind. Ich glaube, ihr Herz war dann an der rechten Stelle. Weil all diese anderen Verwandten und Bekannten und Freunde, die wir im letzten Kapitel sehen werden, wo waren die alle, als Hiob schlecht ging? Als ihm gut ging, hat er viele Freunde, aber dann, wie er nichts mehr hatte und wie er krank war, findet man oft heraus, wer die wirklichen Freunde sind. Und so viel die auch falsch machen, die drei, ich glaube, wir müssen es trotzdem zugute halten, dass sie gekommen sind, um ihn zu trösten. Vers 11. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kam jeder aus seinem Ort. Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter. Und Zophar, der Naamatiter. Und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm ihre Anteilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Das sah so furchtbar aus, dass er ihn nicht mal mehr erkannt. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen an jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter, Zeichen von Trauer. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Das war das Beste, was sie tun konnten. Das ist das Beste, was wir auch tun können, wenn Menschen von Schicksalsschlägen ereilen, wie sagt man, überkommen werden.
Ereilt
werden. Ereilt, genau, das wollte ich sagen. Danke. Wenn Menschen durch schwierige Zeiten durchgehen vielleicht und nahen Menschen verlieren. Das Beste, was wir tun können, ist einfach da sein. Stille Sympathie. Und es gibt ihnen Gelegenheit, ihren Schmerz auszudrücken. Kapitel 3 beginnt der Hiob, seinen Schmerz, seine Frustration auszudrücken. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen und kein Licht soll über ihm glänzen. Dunkel und Finsternis sollen ihn für sich fordern. Regenwolken sollen sich über ihm lagern, Verfinsterungen des Tages ihn erschrecken. Diese Nacht, Dunkelheit ergreife sie. Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres. In der Zahl der Monate komme sie nicht. Siehe, diese Nacht sei unfruchtbar. Kein Jubel soll in sie hineinkommen. Es sollen sie die verwünschen, die den Tag verfluchen, die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung. Sie hoffe auf Licht und da sei keines. Und sie scheue nicht die Wimpern der Morgenröte. Denn sie hat die Pforten meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Unheil nicht von meinen Augen verborgen. Warum starb ich nicht vom Mutterleib an? Sein Schlüsselwort ist es, warum, weshalb in diesem Buch? Warum starb ich nicht vom Mutterleib an? Verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu brüste, dass ich sie so? Denn lege ich jetzt da und wäre still, ich schliefe, dann hätte ich Ruhe. Mit Königen und Ratgebern der Erde, die sich Trümmerstätten erbauten, oder mit Obersten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten, oder wie eine verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht da. Wäre ich nicht da, wie Kinder, die das Licht nie erblickt haben. Dort lassen die Gottlosen ab vom Toben, und dort ruhen die, deren Kraft erschöpft ist. Sorglos sind dort die Gefangenen allesamt. Sie hören nicht mehr die Stimme des Treibers. Klein und groß sind dort gleich, und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Fällt vielleicht auf der Unterschied in dem Stil. Das ist jetzt sehr blumige, diese blumige orientale Sprache. Das Buch Hiob besteht aus drei Teilen, aus einem poetischen Teil in der Mitte, der hier beginnt, und einem historischen Prolog, der einfach geschichtlich ist, wo berichtet wird, was passiert, und dann einem Epilog am Ende. Da ist sicher dieser Unterschied in der Sprache aufgefallen, von den ersten zwei Kapiteln zu dem dritten jetzt. Es ist sehr poetisch. Und die Leute, die Hebräisch verstehen, sagen uns, dass es ein wunderbares Buch ist, ein Meisterwerk ist in seiner Sprache und in seinem Aufbau. Hiob spricht hier von seinem Schmerz und von seiner Frustration. Und es ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Weil es ist nicht alles wahr, was der Hiob hier sagt. Er zeigt sehr wenig Verständnis hier von Leben nach dem Tod. Und nicht alle Aussagen, die er hier trifft, sind richtig. Und der Herr korrigiert ihn später. Und sagt, das ist nicht richtig wahr, im Prinzip. Und wir müssen da vorsichtig sein, dass wir nicht Verse rauspicken, so aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang, und darauf Lehren aufbauen. Das ist, was die Sekten machen. Und manche Sekten, Mormonen, Zeugen Jehovas haben hier aus dem Buch Hiob einzelne Verse rausgerissen und versuchen damit irgendwelche Lehren zu belegen. Aber wir werden sehen, Gott selber wird den Hiob korrigieren später. Und auch die drei Freunde, die zu Hiob kommen. Gott wird sagen, sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Es ist wichtig, dass wir das immer im Zusammenhang sehen und hier keine Verse rausreißen, weil nicht alles wahr ist, was sie sagen. Es folgt jetzt hier eine lange Diskussion mit seinen Freunden. Und die hätten am besten ihren Mund halten sollen, still bleiben sollen, das wäre das Beste gewesen. Es bringt nur zusätzlichen Schmerz, nicht viel Trost. Sie klagen ihn an. Kapitel 4, Vers 1. Und Eliphas von Teman antwortete und sagte, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich ermüden? Aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Siehe, du hast viele zurechtgebracht und ermattete Hände hast du gestärkt. Den Stürzenden richteten deine Worte auf und wankende Knie hast du stark gemacht. Doch nun kommt es an dich und es ermüdet dich. Es trifft dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung? Bedenke doch, wer ist dir als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal sehen, die ernten es. Vom Odem Gottes kommen sie um und vom Hauch seiner Nase vergehen sie. Philosophie dieser drei Freunde ist, es trifft dich alles hier, weil du gesündigt hast. Das ist eine Folge von Sünde, das ist Gottes Strafe. Alles Leid ist Strafe für Sünde. Das ist die Theologie, die Philosophie dieser Freunde. Alles Leid ist Strafe für Sünde, der Hiob leidet, also die Schlussfolgerung ist, Hiob hat gesündigt und deswegen trifft ihn dieses ganze Unheil. Und wir haben die ersten beiden Kapitel gelesen, wir wissen, dass das nicht der Grund war. Das war falsch. Ja, es ist, manches ist Folge von Sünde in unserem Leben, manches Leid. Die Bibel sagt uns, wir werden das ernten, was wir sehen. Wenn wir aufs Fleisch sehen, werden wir vom Fleisch Verderben ernten. Sünde hat immer negative Konsequenzen und bringt immer Leid nach sich. Oft leiden wir wegen der Sünde von anderen. Letztendlich ist Sünde in der Welt oder Leid in der Welt wegen Sünde. Wenn Adam nicht gesündigt hat, gibt es kein Leid in der Welt. Aber nicht jede Sünde ist eine direkte Konsequenz, oder Blödsinn, jedes Leid ist eine direkte Konsequenz von Sünde, das ist falsch. Und Leute, die das lehren, liegen falsch. Das ist nicht das, was Gottes Wort sagt. Und diese Freunde reden über was, was sie eigentlich nicht wissen. Wie gesagt, auch die konnten die ersten beiden Kapitel nicht lesen. Die wussten nicht, was vor sich geht. Und sie haben es geglaubt zu wissen und haben drauf losgeplappert. Und Leute, lassen uns nicht denselben Fehler machen, dass wir drauf losplappern in solchen Situationen, gerade in solchen Situationen, wo Menschen schwere Zeiten durchmachen, dass wir nicht irgendwelche Annahmen, Vermutungen treffen, es ist besser zu schweigen, wenn wir keine ganz klare Offenbarung von Gott haben, von Gottes Wort. Es werden leider sehr viele Menschen verletzt durch solche Dinge. Der Eliphas, der erste Freund hier, der argumentiert aus seiner Erfahrung. Wir haben gelesen, so wie ich es gesehen habe, sagt er, die Unheil pflügen und Mühsal sehen die Ernten es. Argumentiert aus seiner Erfahrung, seinen Beobachtungen. Seine Beobachtung ist, okay, wenn du sündigst, dann wirst du leiden. Und er sagt, Hiob sündigt, weil er leidet, weil er gesündigt hat. Sein Rat ist, Kapitel 5, Vers 17, zum Beispiel, er sagt, siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist, so verwirf denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Sagt Hiob, sei froh, dass Gott dich züchtigt und kehr um von deiner Sünde. Wir werden uns jetzt nicht im Detail diese ganze Diskussion mit den Freunden ansehen. Das sind an die 30 Kapiteln. Das würde ein bisschen zu weit führen. Also der Eliphas sagt, tu Buße und es wird dir gut gehen. Der Bildad, der zweite Freund, der ist ein bisschen strenger, der ist ein bisschen härter. Das ist so ein Gesetzlicher, der argumentiert aus der Tradition, er betont sehr die Gerechtigkeit. Sagt, Hiob muss gesündigt haben. Hiob ist ein Heuchler. Und er sagt, dass er gerecht ist. Er muss gesündigt haben. Kapitel 8, Vers 1. Bildad von Schur antwortete und sagte, wie lange willst du noch so heftig kündigen und wie lange sollen die Worte deines Mundes heftiger Wind sein? Hier, ob das, was du sagst, ist heiße Luft. Die beflegeln sich ja gegenseitig. Wird Gott etwa das Recht beugen oder wird der Allmächtige die Gerechtigkeit beugen? Haben deine Söhne gegen ihn gesündigt, so liefert er sie ihrer Übertretungen aus. Wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und aufrichtig bist, ja dann wird er deinetwegen aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Also er sagt, weil du leidest, musst du unaufrichtig sein, musst du ein Sünder sein. Wenn du heilig und gerecht wärst, wenn du genug Glauben hättest, dann wärst du gesund. Es gibt eine ganze Theologie, die das sagt. Wenn du Glauben hast, wenn du richtig bist mit Gott, dann kannst du dein Auto beanspruchen, wenn du willst, oder dein Haus. Wenn du nur Glauben hättest, dann wärst du nicht krank. Und ich war selber auch so treffen, wo Leute das sagen. Menschen, die krank sind, wo denen gesagt wird, Gott heilt dich nicht, weil du nicht genug Glauben hast. Und das ist Schwachsinn, das ist grausam. Und das ist nicht, was Gottes Wort lehrt. Hiob ist ein gutes Beispiel dafür. Hiob hat hier nicht gelitten wegen Mangel an Glauben. Ich meine, wie viel mehr Glauben kann man haben? Zu sagen, der Herr hat genommen, Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich würde gern diese Lehrer sehen in dieser Situation, was sie sagen. Es ist grausam, Menschen, die denen es sowieso schon schlecht geht, noch mal auf die Rübe zu hauen. Ja, lassen wir das. Zufall, der dritte Freund, der ist der Direkteste. Sagt, ich weiß, dass du gesündigt hast, Hiob. Kapitel 11, Vers 1. Und Zophar von Nama antwortete und sagte, soll der Wortschwall nicht beantwortet werden? Oder soll ein Schwätzer Recht behalten? Ja, danke. Soll dein Gerede Männer zum Schweigen bringen, dass du spotten kannst und niemand dich beschämt? Und du sagst, meine Lehre ist lauter und ich war rein in deinen Augen? Aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich auftun und dir die Geheimnisse der Weisheit mitteilen, dass sie wie Wunder sind für menschliche Klugheit. Und erkenne doch, dass Gott dir viel von deiner Schuld übersieht. Sagt Hiob, sei froh, du würdest viel mehr verdienen, dass Gott dich nur so wenig straft. Ich weiß, dass du gesündigt hast. Zophar ist einer, der Annahmen trifft, der sagt, Hiob, du bist ein böser Mensch. Du leidest, weil du gesündigt hast. Und er ist der Direkteste, der Hiob am persönlichsten angreift, wenn du das durchliest. Und Hiob verteidigt sich. Und es ist eine sehr hitzige Debatte. Hiob antwortet, das Leid ist nicht immer Folge von Sünde. Gott straft nicht immer. Es argumentiert aus seiner eigenen Erfahrung, aus seinem Leben. Sagt, das ist nicht, ich habe nicht irgendwas Furchtbares getan, dass Gott mir, dass mir das jetzt passiert. Das ist nicht meine Erfahrung. Ich bin mir keiner so großen Schuld bewusst. Und Eliphaz sagt nur, die Bösen leiden. Und Bildad sagt, die Bösen leiden immer. Und der Zophar sagt, die Bösen leben nicht lange. Wir haben drei so Gesprächsrunden. Und Hiob sagt nicht nur, die Bösen, sondern auch die Gerechten leiden. Ich habe es beobachtet. Und es gibt Böse, die nicht leiden. Es gibt Böse, die lang leben und denen es gut geht. Die Freunde hatten eine falsche Perspektive. Hatten die Perspektive, Gott wird alles richten in diesem Leben. Die hatten keine ewige Perspektive. Ja, Gott wird richten, Gott ist gerecht. Aber nicht alles in diesem Leben. Und es gibt drei Runden in dieser Diskussion und der Ton wird immer härter, der Ton wird immer emotionaler. Der eine hat schon gesagt, Hiob, das, was du sagst, das ist heiße Luft. Und Hiob sagt im Vers 19, Vers 1, und Hiob antwortete und sagte, wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten zerschlagen? Schon 10-mal habt ihr mich beschimpft. Ihr schämt euch nicht, ihr setzt mir hart zu. Im Kapitel 11 ist ein witziger Vers. Und Hiob antwortete und sagte, Kapitel 12, Vers 1, wirklich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Hier wird zynisch. Vers 16, und hier beantwortete und sagte, Kapitel 16, Vers 1, ich habe so etwas nun viel gehört, mühsame Tröster seid ihr alle. Haben die windigen Worte nun ein Ende? Auch heiße Luft oder was? Reizt dich, dass du antwortest. Auch ich könnte reden wie ihr, Wäre doch ihr an meiner Stelle, dann könnte ich mit Worten gegen euch glänzen und meinen Kopf über euch schütteln. Ich wollte euch stärken und mit meinem Mund und das Weile in meinen Lippen will ich nicht zurückhalten. Hiob sagt, ich könnte auch so reden wie ihr, wenn ihr an meiner Stelle wärt. Aber ich würde euch auch stärken mit meinem Mund. Und das Beileid meiner Lippen würde ich nicht zurückhalten. Ja, barmherzig, warum? Weil er selbst durch das Leid durchgegangen ist. Weil er selbst Schweres durchgemacht hat, konnte er barmherzig sein. Und das ist ein Grund, warum Gott Leid zulässt in unserem Leben. Damit wir barmherziger werden. Und wir kennen den Unterschied, wenn wir in einer schwierigen Situation sind und Menschen zu uns kommen. Wir kennen den Unterschied, ob das jemand ist, der selbst durch tiefe, durch schwere Dinge gegangen ist, oder ob ein Theoretiker mit uns redet. Wir werden den Unterschied sehen. Menschen, die selbst durch tiefe Dinge gegangen sind, haben eine Barmherzigkeit. Freunde von Hiob hier sind sehr verdammend, sehr verurteilend, sehr aggressiv. Gott lässt es zu. Ein Grund, warum Gott Leid zulässt, damit wir barmherziger werden. 2. Korinther 1 schreibt der Paulus, gepriesen sei der Vater, der uns tröstet mit all, in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Diskussion wird dann immer heißer. Hiob wird in der Diskussion immer selbstgerechter. Hiob sagt, könnte ich mich nur vor Gott verteidigen. Ich würde ihm zeigen, dass ich gerecht bin vor ihm. Dass ich unschuldig bin. Kapitel 9 sagt, da gäbe es nur einen Mittler zwischen mir und Gott. Kapitel 19 hat er so einen lichten Moment und drückt sein Vertrauen aus auf den Erlöser. Wir sehen auch in diesen Kapiteln, er kämpft mit der Liebe Gottes. Und es geht uns auch so. Wir haben nicht so sehr Probleme mit der Allmacht Gottes, als mit der Liebe Gottes. Das ist, was wir oft antreiben. Hey, meint Gott wirklich gut mit mir? Liebt mich Gott wirklich? Gerade in so Situationen. Und die Antwort auf alle diese Fragen ist natürlich Jesus. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der uns Gott nahe bringt. Jesus ist der Erlöser, von dem der Hiob hier so einen kleinen, was eine Vision oder so ein kleines Bild gesehen hat. Natürlich in Jesus, wenn wir aufs Kreuz schauen, sehen wir die Liebe Gottes für uns. Dass Gott gut mit uns meint. Jesus ist die Antwort. Diskussion hier ist festgefahren. Dann kommt ein weiterer Freund dazu. Der Elihu. Ein jüngerer Freund, Kapitel 32. Und interessanterweise im letzten Kapitel, wo Gott über diese anderen drei Freunde sagt, dass sie nicht die Wahrheit geredet haben. Gott sagt nichts Schlechtes über den Elihu, er hat hier Einsicht. Kapitel 32, Vers 1. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busitas, von der Sippe Ram. Gegen Hiob entbrannte sein Zorn, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Und gegen seine drei Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort gefunden und Hiob doch für schuldig erklärt hatten. Also er ist zornig auf den Hiob, weil er so selbstgerecht ist, und auf seine drei Freunde, weil sie heiße Luft reden, weil sie keine wirkliche Antwort geben. Vers 4. Elihu aber hatte sich Hiob gegenüber zurückgehalten mit Reden, weil jene die Eltern an Jahren waren als er. Und als Elihu sah, dass keine Antwort mehr in den Mund der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Und Elihu, der Zorn des Barachel, der Busiter, hob an und sagte, ich bin der Jüngste an Jahren und ihr seid Greise. Darum habe ich Angst, hatte ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkündigen. Ich sagte mir, mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Doch es ist der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie Verständnis verständig werden lässt. Er sagt, ihr sprecht aus euch selbst, aus eurer Erfahrung, aus euer Intellekt, aber es geht wirklich um geistliches Verständnis, um Geist Gottes. Und er sagt zu Hiob im Kapitel 33, im Vers 8, du sagtest doch vor meinen Ohren und den Laut deiner Worte höre ich noch, lauter bin ich, ohne Vergehen, rein bin ich und habe keine Schuld. Siehe, er findet Anlässe zum Widerstand gegen mich, er hält mich für seinen Feind, er legt meine Füße in den Block, überwacht alle meine Pfade. Siehe, darin bist du nicht im Recht, antworte ich dir, denn Gott ist größer als ein Mensch. Warum rechtest du mit ihm, Vers 13? Weil er auf all deine Worte keine Antwort gibt. Aber Gott ist größer als du. Es steht dir nicht zu, mit Gott zu rechten, diese Selbstgerechtigkeit. Die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und sind zu kurz gekommen. Der Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle schuldig. Wir können nicht selbstgerecht zu Gott kommen und unser Recht verlangen. Streitet der Ton mit dem Töpfer? Du bist nicht im Recht, denn Gott ist größer als ein Mensch. Du rechtest mit ihm, weil er keine Antwort gibt? Wenn Gott dem Hiob alles erklärt hätte, die ganzen Hintergründe, wenn er ihm die Antwort gegeben hätte, dann wäre es keine Prüfung mehr gewesen. Das war der ganze Sinn der Sache, dass Hiob es nicht wusste, es nicht kannte. So auch in unserem Leben. Gott wird Dinge zulassen, die wir nicht verstehen. Wenn wir es verstehen würden, wäre es keine Prüfung mehr. Gott will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, auch wenn wir es nicht verstehen. Gott musste keine Antwort geben. Kapitel 34. Ich sage das nochmal, Gott, also hier, du denkst, du bist gerecht und Gott schuldet dir eine Erklärung oder Gott schuldet dir Segen. Und dann erinnert er ihn an die Versorgung Gottes im Kapitel 36. Versorgung Gottes, die Güte Gottes. Im Kapitel 37 erinnert er ihn an die Größe Gottes in der Schöpfung. Sagt so, Hiob, schau dich um. Wer sind wir, dass wir das Handeln Gottes in Frage stellen können? Wer sind wir als Menschen? Schau, wie gut, wie gütig Gott ist. Schau, wie die Schöpfung an, wie herrlich Gott ist. Wer sind wir, dass wir mit ihm rechnen? Kapitel 38 spricht dann letztendlich Gott selbst. Und Gott wird nicht eine Antwort geben, sondern er ist die Antwort, er selbst. Er selbst ist unser Friede. Philipperbrief, er will uns den Frieden geben, der das Verstehen übersteigt. In ihm, er selbst. Gott stellt nur Fragen hier. Interessant die Methode Gottes, Gott gibt keine Antwort, er stellt nur Fragen. Kapitel 38, Vers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Rechtsschluss verdunkelt mit Worten und Erkenntnis? Gürte dich doch wie ein Mann. Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Hiob, steh auf. Schnall den Gürtel und dreh mit mir wie ein Mann. Dann stell dem nur Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Hier, wo warst du, als ich alles erschaffen habe? Hier, wenn, erklär mir es doch. Er spricht dann über das Meer, über Sternen, Konstellationen, über das Wetter, über die Tierwelt. Sagt hier, antworte du mir doch. Gibt keine Antworten, er stellt nur Fragen. Und viele von diesen Fragen können wir heute noch nicht beantworten. Instinkt von den Tieren oder spricht über das Licht hier. Hier, was warst du dabei? Kapitel 40, Vers 1. Und der Herr, antwortete Hiob und sprach: Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten. Der, der Gott zurechtweist, der antwortet darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte: Siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf einen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, und ich will es nicht wieder tun. Hiob sieht ein. Das ist nicht richtig. Aber jetzt geht Gott noch seine Selbstgerechtigkeit an. Kapitel 40, Vers 6. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach ein zweites Mal hier: Gürte dich doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Oder hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit deiner Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit, in Majestät und Pracht kleide dich. Streue die Ausbrüche deines Zornes umher und schau alles Hochmütige an und erniedrige es. Verbirg sie allesamt im Staub, banne sie selbst an einen verborgenen Ort, dann werde auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zur Hilfe kommt. Hiob, du willst mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Dann rede da einfach ein bisschen mehr über die Schöpfung, über zwei Tiere hier. Sieh doch den Behemoth, den ich dir gemacht habe. Und vielleicht ist es ein Nilpferd, vielleicht ist es ein Dinosaurier, wir wissen es nicht genau. Grasfrister wie das Rind, sieh doch seine Kraft in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er lässt seinen Schwanz gleich einer Zeder hängen. Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Röhren aus Bronze sind seine Knochen und seine Gebeine wie Stangen aus Eisen. Er ist der Anfang der Wege Gottes, der ihn gemacht hat, ihm ein Schwert beschafft. Denn die Berge bringen ihm Tribut und alle Tiere des Feldes, die dort spielen. Dann im Vers 25 ein weiteres Tier. Siehst du den Leviathan? Das ist wahrscheinlich ein großes Krokodil. Mit der Angel herbei und hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit einem Dorn seine Kinnlade durchbohren? Wird er dich lange anflehen oder dir schmeichelnde Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum Kampf nimmst für ewig? Willst du mit ihm spielen, wie mit einem Vogel, und ihn für deine Mädchen anbinden? Kleines Geschenk nach Hause gebracht. Hiob sagt, du rechtest nicht mal mit diesen. Wenn du so ein Nilpferd oder wenn so ein Krokodil auf dich zurennt, du fängst nicht an, einen Bund mit dem zu schließen und rumzufeilschen. Und du rechtest nicht mal mit diesen, aber mit mir willst du rechten, Hiob. Kapitel 42, Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Rat für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Letztendlich tut der Hiob Buße. Ich mag das Reden Gottes mit Hiob. Hiob will antworten und Gott sagt: Hey, schau dir das Nilpferd an. Schau das Krokodil an. Schau dir die Schöpfung an. Und Hiob sagt: Ich erkenne. Dass ich über Dinge rede, die ich nicht weiß. Ich bereue, ich kehre um. Ich tue Buße. Wunderbarer Vers ist der Vers 5. Er sagt: Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Sagte, ich habe von dir gehört, Gott, aber jetzt habe ich dich selbst gesehen. Ich erkenne jetzt, wer ich bin im Vergleich zu dir, und ich bin Staub, ich bereue. Aber Hiob hat eine Vision bekommen. Eine Vision, eine neue Vision von sich selbst und eine neue Vision von Gott. Ich brauche Gott. Wenn wir durch schwierige Zeiten, durch Leid durchgehen, erkennen wir, wie schwach wir sind, wie sehr wir Gott brauchen. Und er kommt uns nahe. Wir bekommen eine neue Offenbarung von ihm. Und die von euch, die schon durch schwierige Zeiten gingen, die wissen, dass wir gerade da Jesus so nahe erfahren wie nie zuvor. Im Philipperbrief im Kapitel 3 schreibt der Paulus davon, dass er ihn in der Gemeinschaft seiner Leiden erkennen wird. Das ist ein weiterer Grund, warum Gott uns durch Leid oder durch schwierige Zeiten, warum er das erlaubt in unserem Leben. Das ist, weil er uns eine neue Offenbarung schenken will. Weil er uns noch so viel näher zu ihm ziehen will. Vers 7. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, den Themaniter: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Denn ihr habt über mich nichts Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Also, die Freunde haben nicht immer die Wahrheit gesagt über Gott oder wie Gott mit uns Menschen handelt. So, nochmal Vorsicht. Nicht Verse aus dem Kontext rausreißen und eine Lehre darauf aufbauen. Wir sollten nie eine Lehre auf einem einzigen Vers in der Bibel aufbauen. Das ist so gut wie immer falsch. Vers 8. Und nun nehmt euch 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nichts Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Die Männer, die so verdammend waren, die so verurteilend waren mit dem Hiob. Wir können so selbstgerecht werden, wenn andere Menschen in Schwierigkeiten sind. Und Gott sagt diesen Männern, hey, ihr geht zum Hiob. Und lasst für euch beten von ihm. Damit ich euch nicht was antue. Jesus hat gesagt, glückselig die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erfahren. Barmherzigkeit ist wichtig. 9, Vers 9. Da gingen Eliphas, der Themaniter, und Bildad, der Schuhiter, und Sofa, der Naamatiter, hin und taten es, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an. Vers 10. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Ah. Wann hat er es gewendet? Als er Fürbitte tat für seine Freunde. Als er vergeben hat. Wenn wir unversöhnlich sind, wenn wir Bitterkeit haben in unserem Herzen, dann kann uns auch Gottes Segen zurückhalten. Wo Gott uns frei machen will. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit bindet uns, fesselt uns, zerstört uns. Wann ist Hiob gesegnet worden, frei? Also für bitte tat. Da kamen zu ihm alle seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Wenn es ihm gut geht, kommen alle. Wie gesagt, die drei Freunde, wir müssen es ihnen zugute halten, dass sie bei Hiob waren und mit ihm waren in seiner schweren Zeit. Und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen alles Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und jetzt wird es ihm gut gehen. Und sie gaben ihm jeder eine Kisita und jeder einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Ausgang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespannte Rinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und dann gab er den Töchtern Namen und ihr Vater gab ihnen Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Generationen. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Er bekommt doppelt so viel von allem, was er hatte. Doppelt so viel Besitz und nochmal so viele Kinder. Seine anderen Kinder waren im Himmel mit dem Herrn. Auch eine Lektion, die wir lernen können. Es gibt immer ein gutes Ende. wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen, wenn Gott Schwieriges in unserem Leben zulässt, es gibt immer ein gutes Ende. Für uns spätestens im Himmel. Das, die Erde hier für uns, die wir Jesus lieben, das ist die Hölle. Das ist das Schlimmste, wie es je werden wird. Und eines Tages werden wir in seiner Herrlichkeit stehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Jesus wird zu uns sagen, gut getan, du treuer und guter Knecht. Und wir werden verstehen, all diese Dinge, durch die wir durchgegangen sind, wo das Frucht gebracht hat, was wie das Satan zum Schweigen gebracht hat. Dinge in der unsichtbaren Welt, die wir noch gar nicht verstehen. Ein Trost, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Es wird ein gutes Ende geben. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Lass uns reden. Vater, wir danken dir für diese vielen guten Dinge, die wir lernen durften in diesem Buch. Für die Einsicht, die du uns gibst, Herr, in die unsichtbare Welt. Dass wir heute mehr verstehen können, warum diese Dinge passieren, als der Hiob damals. Und Herr, nicht alles Leid kommt, weil Satan uns anklagt, aber ein Teil davon. Und wir danken dir, dass wir da Einsicht haben dürfen. Und wir danken dir, Herr, für die Dinge, die du uns gelernt hast. Warum du das zulässt, Herr. Dass wir barmherziger werden. Damit wir eine größere Offenbarung von dir bekommen. Damit wir dir Ehre bringen, damit wir beweisen können, dass wir dich lieben, Herr. Und Vater, ich bitte dich darum, wenn hier irgendeiner ist, Herr, der durch wirklich so eine schwierige Zeit durchgeht, dann bitte ich, dass du das benutzt wie beim Hiob, um ihn näher zu dir zu bringen. Eine neue Offenbarung. Dass sie nachher sagt, vom Hörensagen habe ich dich gekannt, aber jetzt kenne ich dich persönlich, jetzt habe ich mehr von dir erfahren. Und Vater, wir danken dir für die Verheißung und die hat mir schon so oft weitergeholfen im Römerbrief, dass uns alle Dinge zum Guten dienen, wenn wir dich lieben. Und dafür danken wir dir, Herr, für die Hoffnung, die wir haben. Und letztendlich, dass du die Antwort bist. Auf alles, Herr. Dass du der Mittler bist. Dass du uns erlöst hast. Jesus, du bist so gut. Du hast so viel mehr für uns getan, als wir verdienen. Und ich bitte dich, Vater, dass wir diese demütige Einstellung dir gegenüber beibehalten. Damit wir sagen, wie der Hiob letztendlich, wer bin ich, dass wir mit dir rechnen. Und egal, was passiert in meinem Leben, Herr, ich will dich anbeten, ich will dich ehren. Gib uns dieses Herz, Vater. Darum bitten wir in Jesu Namen.